skvelé. Die Nachrichten von SRF um 12 mit Michael Wettstein. In Zukunft soll jede einzelne Person unabhängig vom Zivilstand eine eigene Steuererklärung ausfüllen. Das Parlament hat sich heute darauf geeinigt, wie diese Individualbesteuerung umgesetzt werden soll. Umstritten war vor allem noch der Kinderabzug bei der Bundessteuer. Hier ist der Ständerat dem Nationalrat und damit auch dem Bundesrat gefolgt. Künftig sollen beide Elternteile je die Hälfte der neu vorgeschlagenen 12.000 Franken abziehen können. Die Abzüge sind nicht übertragbar. Der Ständerat fällte seinen Entscheid knapp mit 23 zu 22 Stimmen mit dem Stichentscheid von Präsident Andrea Garoni von der FDP. Die Vorlage ist nun bereit für die Schlussabstimmung. Die Schweiz solle mehr tun für eine klimaverträgliche Welt. Das verlangt die Klimaallianz Schweiz, ein Bündnis von mehr als 150 Organisationen. Die Allianz hat dazu einen Massnahmenplan vorgestellt, eine finanzielle Abgabe auf alle Treibhausgase oder ein besseres ÖV-Angebot. Das sind einige der Massnahmen, die die Allianz darin vorschlägt. Georg Klingler von der Klimaallianz sagt, für den Klimaschutz weltweit brauche es auch das Engagement der Schweiz. Denn
da hat die Schweiz wirklich global einen sehr großen Einfluss, ob wir auf Kurs kommen. Und das Argument, dass die kleine Schweiz das Klima ja nicht retten kann, gilt einfach nicht. Die Schweiz hat riesige globale Hebel.
In den Niederlanden ist die Regierung am Ende. Die rechtsnationale Freiheitspartei verlässt die Koalition. Das hat Parteichef Geert Wilders mitgeteilt. Die Einschätzung von Korrespondent Charles Liebherr.
Es war absehbar, dass die niederländische Regierung auseinanderbricht. Ebenfalls nicht überraschend ist der Grund, die Asyl- und Migrationspolitik. Das Kernthema von Geert Wilders Partei für die Freiheit, die wählerstärkste Partei im niederländischen Parlament. Wilders forderte letzte Woche de facto einen Stopp aller Asylverfahren. Nicht umsetzbar, sagen die anderen drei Regierungsparteien zu Recht. Also ordert Wilders den Ausstieg aus der Vierer-Koalition. So kann er seine bewährte Strategie weiter verfolgen, alle anderen dafür verantwortlich machen, dass seine Forderungen nicht erfüllt würden. Dabei lässt er unerwähnt, dass es seine Justizministerin war, die entsprechende Gesetze nach Wilders Gusto hätte vorlegen sollen. Das unterließ sie natürlich, um keine Regierungsverantwortung übernehmen zu müssen.
Zu den Börsendaten geliefert von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.212 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 93,41 Rappen gehandelt und der Dollar zu 81,88 Rappen. Und noch das Wetter. Heute und morgen gibt es kurze sonnige Phasen, oft aber auch Regengüsse und teilweise kräftige Gewitter mit Sturmböen bei 21 bis 25 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Sandro Peter.
SRF Musikwelle.
Wir haben die letzte Stunde aufgehört mit der Melodie von allen abverheiten Soufflés. Wir wollen niemals auseinandergehen und fangen jetzt an mit der Katja Epstein. Die Hälfte seines Lebens. Könnte es zum Beispiel um ein halbes Boulet gehen. Am Mikrofon der Crispin Zimmermann.
Kennst du das Grand Hotel unten im Park am See, öde, verlassen und leer? Aber um Mitternacht kommen die Geister, da fliegen sie alle hierher. Die Prominenten vergangener Zeiten, da stehen sie alle herum. Und sagen, wie waren wir dumm? Ja, die Hälfte seines Lebens lebt der Mensch total vergebens, weil er sich sein Glück vermiest, statt es genießt. Denn die Hälfte aller Sachen, die dem Menschen Freude machen, macht er selber sich kaputt im Übermut. Das ist nicht gut.
Napoleon, Heine und Mozart, vergessen des Lebens Verdruss und kommen zu folgendem Schluss. Ja, die Hälfte seines Lebens lebt der Mensch total vergebens, weil er sich sein Glück vermiest, statt es genießt. Denn die Hälfte aller Sachen, die dem Menschen Freude machen, macht er selber sich kaputt im Übermut. Das ist nicht gut. Hört dieses Lied, so alt wie diese Welt. Es wäre schön, es langsam zu verstehen. Geister im Grand Hotel treffen sich jede Nacht, Sokrates, Hegel und Kant. Und sie parlieren und philosophieren und haben es endlich erkannt. Feinde von gestern sind Freunde von heute, vergessen sind Ehre und Glanz. Sie ziehen die große Bilanz. Ja, die Hälfte seines Lebens lebt der Mensch total vergebens, weil er sich sein Glück vermisst, statt es genießt. Mensch.
kennen Sie das Wort Digital Natives. Digital Natives, das sind die, die quasi mit dem Handy in der Hand aufgewachsen sind. Unsere Kinder oder die Enkel, je nachdem, wie alt das man ist. Die kommen und sagen, du, schau mal schnell da, und dann machen sie irgendetwas und schon sieht das ganze Handy wieder anders aus. Auch am Computer sind die Digital Natives einfach schlicht eine Bank und können Computerprobleme lösen, die wir stundenlang haben. Und dann kommen die, töckeln irgendetwas ein und schon ist das Problem gelöst. Gehören Sie auch zu denen Digital Natives oder gehören Sie zu denen, die sagen, also pff, ich habe immer Mühe mit diesen Handy und immer Mühe mit diesen Computer. Der 79-jährige Roman Bauer, der bringt es auf den Punkt, wenn er sagt:
Ich würde sagen, jüngere Leute haben vielleicht noch eine Bereitschaft, einmal halt einfach, meine Kinder sagen dem LWP, schauen, was passiert, einfach umeinander drücken und irgendwann geht es dann.
LWP, schauen, was passiert, das habe ich auch noch nie gehört. Uns interessiert es genau in der Woche, wo man die digitalen Fragen und das digitale Angebot in den Mittelpunkt stellt bei der SRF Musikwelle, was dann Ihre Erfahrungen sind. Und zwar, wenn man möglichst viel auch Tipps und Ratschläge weitergeben, wie dass man mit dem Computer und mit dem Smartphone gut Schlag kommt. Wenn Sie zu denen gehören, die sagen, ja, also ich hätte noch den oder ich hätte noch das, was die anderen unbedingt wissen sollten, weil so geht es einfach einfacher mit diesen Computern und diesen Smartphones, dann teilen Sie uns Ihre Tipps mit. Wir geben es dann gerne weiter da am Sender am Donnerstagnachmittag. Hörerinnen und Hörer können sich bei uns melden. Zum einen natürlich mit dem Smartphone. Und dort kann man unsere WhatsApp-Sprachnachricht hinterlassen mit den Tipps auf 079 278 83 83. Dann kann man aber auch eine E-Mail schreiben: studio@srfmusikwelle.ch. Wenn Sie sagen, das und das, das muss ich unbedingt weitergeben. Das hat bei mir zum Beispiel gerade den Knopf gelöst, dass ich daraus gekommen bin, beim Tablet, beim Computer, beim Smartphone, bei was auch immer. studio@srfmusikwelle.ch oder dann via Sprachnachricht WhatsApp 079 278 83 83.
Wie das Morgenrot eine Nacht besiegt, hast du dich ganz langs in mein Herz geliebt. Wie das Morgenrot stets ein Anfang ist, hast du den Traum wieder wach geküsst. Wie das Morgenrot eine Nacht besiegt, hast du dich ganz tief in mein Herz geliebt. Darum fliegen dir die Gefühle zu, so wie das Morgenrot bist auch du. Du sahst in mir die Spur der Tränen und wolltest mir den Kummer nehmen. Ich konnte nicht vergessen und du warst einfach da. Die Weichen sind ins Glück gestellt, es wartet eine neue Welt. Wie das Morgenrot eine Nacht besiegt, hast du dich ganz leis in mein Herz geliebt. Wie das Morgenrot stets ein Anfang ist, hast du den Traum wieder wach geküsst. Wie das Morgenrot eine Nacht besiegt, hast du dich ganz tief in mein Herz geliebt. Darum fliegen dir die Gefühle zu, so wie das Morgenrot bist auch du. Als
Als wären wir uns schon oft begegnet, haben wir dies und das beredet, dabei verflogen Stunden. Mein Ziel, es ist erreicht. Am Horizont wird es schon hell. Du fragst mich, geht es dir zu schnell? Wie das Morgenrot eine Nacht besiegt, hast du dich ganz leis in mein Herz gelegt. Wie das Morgenrot stets ein Anfang ist, hast du den Traum wieder wach geküsst. Wie das Morgenrot eine Nacht besiegt, hast du dich ganz tief in mein Herz geliebt. Darum fliegen dir die Gefühle zu, so wie das Morgenrot. Bist auch du.
Dieses Meer voll Gefühl hab ich niemals gekannt. Nur bei dir fühl ich mich vom Glück getragen. Komm ganz nah, halt mich fest, zieh mich nie mehr an Land. Lass uns schweben, umgeben von Licht. Mehr brauch ich nicht. Viel zu oft hab ich gehofft, dass ich mich so verliere. Schwerelos auf den Wellen der Liebe wie jetzt mit dir. Dieses Meer voll Gefühl hab ich niemals gekannt. Ist so wunderbar rund, seit ich dich fand.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Individualbesteuerung statt Heiratsstrafe. Der Ständerat schwenkt auf den Kompromissvorschlag des Nationalrats ein in einem zentralen Punkt. Klimawandel oder lokale Gegebenheiten. Wissenschaftler erforschen die Ursache des Bergsturzes von Blatten. Niederlande ohne Regierung. Der Rechtspopulist Geert Wilders lässt die Regierungskoalition platzen wegen der Migrationspolitik. Kultur, Wissenschaft oder Soziales. Stiftungen geben in der Schweiz üppig Geld aus.
Sie sind ein weitaus bedeutenderer Geldgeber, als man bisher angenommen hat.
Es ist doppelt so viel wie bisher angenommen. Ganze 6 Milliarden Franken Stiftungsgelder sind es für gemeinnützige Zwecke, erklärt die Geschäftsführerin von Swiss Foundations, Gabriela Schönenberger, im Tagesgespräch. Rendezvous. Die Themen zusammengestellt hat Jonas Liniger. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Die Heiratsstrafe. Sie ist ein Grund, warum viele Paare in der Schweiz nicht heiraten. Denn wer heiratet und keine Kinder hat, bezahlt deutlich mehr Steuern als Konkubinatspaare, die einzeln besteuert werden. Das Parlament diskutiert nun über eine Systemänderung hin zur Einzelbesteuerung. Der Nationalrat hat sich im Mai auf einen Kompromiss geeinigt. Jetzt beugt sich der Ständerat übers Geschäft. Andreas Stüdli im Bundeshaus. Zuerst einmal zur Erinnerung. Wie sieht der Kompromiss des Nationalrats aus?
Ja, der Nationalrat hat sich bei den größten Streitpunkten geeinigt, etwa bei der Frage, wie viel denn diese grundlegende Steuerreform die Bundeskasse kosten soll. Da hat der Nationalrat die Steuerausfälle auf noch 600 Millionen Franken begrenzt. Der ursprüngliche Gegenvorschlag zur Steuergerechtigkeitsinitiative hatte höhere Steuerausfälle von 870 Millionen Franken vorgesehen. Und dann hat der Nationalrat auch in der umstrittenen Frage des Kinderabzugs entschieden, nämlich, dass dieser Kinderabzug nicht übertragbar sein soll.
Dieser zentrale Punkt bei der Individualbesteuerung ist jetzt bereinigt. Da folgt der Ständerat dem Nationalrat. Worum geht es da genau?
Ja, da geht es um die Frage, ob Einverdienerhaushalte, also in denen einzig die Frau oder einzig der Mann Geld verdient, mit dieser Steuerreform nicht benachteiligt würden. Der Ständerat war bis jetzt dieser Ansicht, dass Einverdienerpaare neu schlechter dastehen. Deshalb wollte es der Ständerat ermöglichen, dass bei Einverdienerpaaren der Kinderabzug übertragen werden darf. Dann würde der Abzug nicht verfallen, wenn einer der Partner kein Einkommen hat. Bei dieser heiklen Frage hat sich die Mehrheit des Nationalrats entschieden, dass der Kinderabzug nicht übertragbar sein soll. Das soll Anreize schaffen, dass beide Partner arbeiten, ein Einkommen haben und dann eben je 6'000 Franken abziehen können. Und diesem Entscheid hat sich heute auch der Ständerat angeschlossen.
Kann man also sagen, dass der Kompromiss im Ständerat heute gehalten hat?
Ja, dieser Kompromiss hat gehalten. Sowohl bei den Kinderabzügen wie auch bei der Höhe der Steuerausfälle ist der Ständerat dem Kompromiss des Nationalrats gefolgt. Aber beide Male mit der knappsten aller Mehrheiten, mit 23 zu 22 Stimmen, mit Stichentscheid des Ständeratspräsidenten Andrea Caroni. Dazu muss man wissen, das Ständeratspräsidium stimmt in der Regel nicht ab. Das passiert nur dann, wenn es eine Pattsituation im Rat gibt. Das war heute gleich mehrmals der Fall bei der Individualbesteuerung mit 22 zu 22 Stimmen. Das fiel auch deshalb so knapp aus, weil derzeit bei der SP ein Ständeratssitz vakant ist, jener des Schaffhauser Ständerats Simon Stocker. Seine Wahl war vom Bundesgericht aufgehoben worden und deshalb hat heute der Ständeratspräsident den Ausschlag gegeben, dass die Individualbesteuerung auf die Zielgerade einbiegen kann.
Eine knappe Geschichte also. Diese Systemänderung ist ein Vorschlag der progressiven Kräfte im Parlament. Was stört denn die konservativen Kräfte, also sprich die Mitte und die SVP?
Sie stören sich schon am Prinzip der Individualbesteuerung, also dass die Ehe als Steuergemeinschaft aufgehoben wird. Und die Mitte hat ein eigenes Rezept zur Abschaffung der Heiratsstrafe im Köche. Mit einer Volksinitiative soll sichergestellt werden, dass Ehepaare immer das günstigere Modell, also gemeinsam oder einzeln besteuert, zum Zug kommt. Diese Initiative der Mitte ist aber noch nicht beraten worden im Parlament. Der Wettbewerb der Ideen zur Abschaffung der Heiratsstrafe, der ist aber schon in vollem Gang.
Vom Verfahren her wird erst am 20. Juni klar, ob in Zukunft wirklich dann alle einzeln besteuert werden. Hat dann das Stimmvolk noch etwas zu sagen?
Ja, diese Frage, die wird sicher vors Volk kommen. Zum einen wegen der Steuergerechtigkeitsinitiative selbst. Über die wird noch abgestimmt. Auch sie ist vom National- und Ständerat zur Annahme empfohlen worden. Das Parlament sendet hier ein klares Signal. Es will den Systemwechsel bei der Besteuerung. Der heute bereinigte Gegenvorschlag, da gilt ein Referendum als sicher. Ob auch bei Ehepaaren künftig beide einzeln eine Steuererklärung ausfüllen müssen, das entscheidet das Volk und das dürfte noch nicht gewonnen sein, wenn die Mehrheiten im Parlament schon so knapp sind.
Und bis definitiv klar ist, wie es ist, wird's was 2026?
Voraussichtlich ja. Der November-Abstimmungstermin, der scheint doch sehr sportlich. Und auch im Fall einer Annahme dieser Individualbesteuerung, da würde es noch dauern, bis diese nämlich umgesetzt wäre. Da würde es nochmals Jahre in Anspruch nehmen. Das würde ja bedeuten, dass massiv mehr Steuererklärungen eingereicht werden müssten. Und darauf müssten sich die Kantone und Gemeinden zuerst vorbereiten.
Andreas Stüdli aus dem Bundeshaus, vielen Dank. Und hier noch eine Verkehrsmeldung von SRF. Vorsicht in der Region Zürich. Auf der Oberlandautobahn Richtung Hinwil zwischen Dürnten und dem Betzholzkreisel besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und damit weiter zu Michael Wettstein. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die Betreiber von Schweizer Atomkraftwerken sollen die Verteilung von Jodtabletten bezahlen müssen. Dies in einem bestimmten Umkreis ums AKW, der vom Bundesrat festgelegt ist. Der Nationalrat hat einer entsprechenden Änderung im Strahlenschutzgesetz zugestimmt. Damit wird die bisherige Praxis im Gesetz verankert. Heute werden Jodtabletten im Umkreis von 50 Kilometern um ein Kernkraftwerk verteilt. Wenn Tabletten nach einem schweren Unfall in einem Atomkraftwerk rechtzeitig eingenommen werden, soll das verhindern, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse ablagern und Krebs verursachen kann. Als nächstes beschäftigt sich der Ständerat mit der Vorlage. Der Ständerat hat zusätzliches Geld bewilligt für die Teilnahme von Schweizer Forschenden an EU-Programmen. Der Bundesrat hatte fürs laufende Jahr einen Nachtragskredit von 666 Millionen Franken beantragt. Diesen segnete der Ständerat ab. Auch der Nationalrat muss noch über den Nachtragskredit befinden. Schweizer Forscherinnen und Forscher können im Rahmen einer Übergangsregelung bereits seit Anfang 2025 an fast allen EU-Ausschreibungen teilnehmen, beispielsweise am Horizon-Programm. Menschen, die aus einem anderen Land adoptiert wurden, sollen bei ihrer Herkunftssuche weiter unterstützt werden. Das haben die Kantone entschieden. Ein Pilotprojekt, das Ende Jahr ausläuft, soll eine Nachfolgelösung erhalten. Damit könne auch die Unterstützung von adoptierten Menschen aus Sri Lanka nahtlos weitergeführt werden, schreibt die zuständige interkantonale Plattform. Ab den 1970er Jahren hatten Schweizer Elternpaare fast 900 Kinder aus Sri Lanka adoptiert. Die Vermittlung erfolgte größtenteils mit illegalen Praktiken. Seit ein paar Jahren erhalten diese Menschen bei der Suche nach ihrer Herkunft Unterstützung von einem spezialisierten Verein. Konsumgüter wie etwa Lebensmittel sowie Dienstleistungen kosteten in der Schweiz im Mai durchschnittlich weniger als im Mai vor einem Jahr. Die Jahresteuerung war im letzten Monat negativ, zum ersten Mal seit gut 4 Jahren. Konkret betrug die Teuerung im Mai minus 0,1%, wie der Bund mitteilt. Im April hatte die Teuerung noch bei 0% gelegen. Die Jahresteuerung geht in der Schweiz seit Monaten zurück. Seit letztem September liegt sie unter 1%. Im Südwesten der Türkei hat am frühen Morgen die Erde gebebt. Das Erdbeben erreichte die Stärke 5,8. Laut dem zuständigen seismologischen Institut lag das Zentrum in der Region um die Stadt Marmaris. Laut dem Gouverneur von Marmaris wurden Dutzende Menschen verletzt, als sie in Panik versucht hätten, ihre Häuser zu verlassen. Sie seien etwa aus Fenstern gesprungen. Eine Person starb infolge einer Panikattacke. Das Beben war auch in benachbarten Regionen zu spüren, so auch auf der griechischen Insel Rhodos. Das Wetter. Am Nachmittag ziehen vielerorts Schauer und Gewitter auf, die gebietsweise Hagel- und Sturmböen bringen. Morgen bläst im Osten erst noch der Föhn, sonst ist es veränderlich und besonders in der zweiten Tageshälfte muss mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Im Süden ist es morgen meist grau mit Schauern und Gewittern. Heute und morgen gibt es in der ganzen Schweiz 21 bis 25 Grad.
Ein massiver, stabil wirkender Berg, der sich löst und ein Dorf unter sich begräbt. Was hat den Bergsturz im Lötschental ausgelöst? Für die einen war die Ursache schnell klar, der Klimawandel sei schuld an diesem Unglück. Andere widersprachen, so einfach ließe sich das nicht sagen. Wo es um Politik geht, wo es ideologisch wird, lohnt es sich, die Fakten zu prüfen. Und genau das macht Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel für uns.
Brach das Nesthorn teilweise ab, weil der Permafrost schwindet? Rutschte der Gletscher ab, weil er klimabedingt schmolz? Keiner kann es sagen. Glaziologe Matthias Huss gehört zu einer Gruppe an der ETH Zürich, die rasch ein Faktenblatt zum Bergsturz online gestellt hat. Sie listen auf, was an Wissen da ist und was an Fragen.
Wir müssen festhalten, dass das Ereignis in Platten ausgelöst wurde durch diesen Bergsturz am kleinen Nesthorn. Das war der Startpunkt von dem Ganzen.
Faktor 2 ist der Birchgletscher, auf den die Tonnen von Felsen vom Nesthorn fielen. Die Tonnen Fels brachten den Gletscher in den letzten Tagen vor dem Unglück verstärkt ins Fließen.
Da ist diese Fließgeschwindigkeit unglaublich schnell gewesen. Die war ja zuerst auf einen Meter, dann ist sie auf 2,5 und am Schluss auf 10 Metern gestiegen. 10 Meter pro Tag ist für einen Gletscher unglaublich schnell. Also das ist auch nicht so, dass ein Gletscher lange so fließen kann.
Also brach der Birchgletscher ab und raste mit den Felstrümmern vom Nesthorn ins Tal. Das Gletscherbergabfließen ist soweit normal, nur selten so schnell. Wenn es so schnell geht, dann nennen Forscher das Surge-Verhalten. Früher gab es das immer mal wieder in den Alpen, Gletscher, die surgen. Aber
mittlerweile scheint diesem Gletscher in den Alpen einfach der Schnauf ausgegangen zu sein. Und man hat eben seit über 100 Jahren keine Gletscher mehr beobachtet, die regelmäßig surgen.
Der Birchgletscher und sein Verhalten ist also eine Anomalie für die Alpen der Jetztzeit. Surgen können Gletscher nur, wenn sie sozusagen ihre Bodenhaftung verlieren.
Dieses sehr schnelle Fließen des Eises, das kann nur vorkommen, wenn der Gletscher am Grund praktisch nicht mehr aufsitzt, es praktisch keine Reibung mehr gibt.
Dieser Prozess, der Verlust der Haftung am Grund, war am Birchgletscher schon seit etwa 2019 im Gang. In den vergangenen paar Jahren stieß der Gletscher etwa 50 Meter talwärts vor. Dieses Vorstoßen, dieses Surgen, könnte ein Vorbote des Unglücks gewesen sein. Könnte.
Wie dieser Surge oder diese spezielle Fließverhalten des Gletschers mit dem jetzigen Ereignis zusammenhängt, das ist noch ungeklärt.
Nun die Preisfrage. Wie viel von diesen Vorgängen kann man sicher dem Klimawandel zuschreiben? Zum Nesthorn gibt es keine einzige genaue Untersuchung, wie es um den Permafrost dort im Fels steht. Kein Wunder, solche Untersuchungen sind extrem aufwendig. Grundsätzlich ist erwartbar, dass es Permafrost hat auf dieser Höhe. Nur wie viel Stabilität des Bergs hing am Permafrost, wie viel davon taute schon? Man weiß es nicht. Sicher ist,
dass der Gipfel des kleinen Nesthorns schon früher destabilisiert war geologisch und das auch in geologischen Zeitskalen und das auch ohne Klimaänderung unter Umständen.
Ähnliches gilt für den surgenden Gletscher. Ob sein Verhalten durch den Klimawandel getrieben war oder nicht, ist völlig offen. Es ist wie für Wetterforscher vor 10, 20 Jahren. Nach jedem Extremereignis, jeder Überflutung, jeder Hitzeperiode, jedem Sturm lag die Frage in der Luft, war das der Klimawandel? Die Forschung konnte diese Frage nicht seriös beantworten, weil die Ereignisse zu selten waren und zu schlecht verstanden.
Da man eben wenige Ereignisse hat und dadurch sehr schlecht einen langfristigen Trend festlegen kann und ihn damit auch schwierig statistisch mit dem Klimawandel in Einklang bringen kann.
Heute ist es in Wetterfragen anders. Die Modelle und Simulationen sind mit genug Daten unterfüttert, auch zu Extremereignissen, um oft klar sagen zu können, was klimawandelbedingt ist und was nicht. Die Gletscher- und Bergforschung steht hier noch am Anfang. Sicher ist, im Lötschental kamen ungewöhnliche Faktoren zusammen. Und die nächste Bergkatastrophe, die klimawandelbedingt ist oder auch nicht, wird ganz anders aussehen.
So geht es hier weiter. In den Niederlanden zerbricht die Koalition an der Asylpolitik, nachdem Rechtspopulist Wilders vergeblich verlangt hatte, die Grenzen für alle Asylbewerber zu schließen und Zehntausende syrischer Flüchtlinge auszuschaffen. Nachdenken über die Schweiz und die Klimaziele. Wie sähe Klimaschutz eigentlich aus, wenn man den Schadstoffausstoß über die Jahre und die Kaufkraft des Landes mit einberechnen würde? Der Anteil in Jerusalem ist 60-40. 60% jüdische Israeli und 40% Palästinenserinnen und Palästinenser. Meist leben sie friedlich zusammen, zeigt unsere Reportage kurz vor eins im Rendezvous. Eine Liebesgeschichte war es von Anfang an nicht. Die Parteien, die sich in den Niederlanden zusammenschlossen, einte vor allem eins, der Wunsch, die Asylpolitik zu verschärfen. Der Rechtspopulist Geert Wilders schmiedete vor einem Jahr eine Koalition mit Konservativen und mit den Rechtsparteien und die machten nur mit unter der Bedingung, dass Wilders nicht Regierungschef würde. Jetzt ist diese Regierungskoalition zerbrochen, und zwar wieder wegen Geert Wilders. Frage an unseren Korrespondenten Charles Lieber, was hat denn zu diesem Bruch geführt genau?
Es ging wieder einmal nicht um die Sache, sondern um das Grundsätzliche, das Prinzip. Das nun gescheiterte Regierungsbündnis fand einen Kompromiss, wo und auch wie die Asyl- und Migrationspolitik verschärft werden könnte, ganz dem Wunsch Wilders entsprechend. Kürzere Verfahren zum Beispiel, weniger Unterstützungsgelder auch, kein Familiennachzug etc. Aber Geert Wilders forderte letzte Woche dann plötzlich mehr, de facto ein Asylstopp, verbunden mit einem Ultimatum. Und das ist in einem Rechtsstaat nicht möglich, da konnten die anderen Regierungsparteien nicht mitziehen. Darum das Ende dieser Regierung mit politisch klarem Rechtskurs, die aber seit Monaten eigentlich nur Krisensitzungen durchführte und politisch so gut wie nichts zustande brachte, trotz Mehrheit im Parlament.
Mit der Partei in der Regierung hätte es Geert Wilders ja in der Hand gehabt, die Asylpolitik zu verschärfen. Wieso verzichtete er jetzt freiwillig darauf?
Ja, die Antwort ist eigentlich einfach, weil so kann Geert Wilders sein Spiel weiterspielen. Er kann weiter alle anderen Parteien anklagen, seine Verschärfungen in der Einwanderungspolitik zu sabotieren. Das ist falsch, aber der Gegenbeweis kann niemand erbringen. Es war Wilders Justizministerin, eine absolute Hardlinerin, die seit Monaten keine Gesetzesanpassungen in die zweite Kammer vorlegen wollte. Immer mit Verweis, sie würden im Parlament dann ohnehin scheitern, was natürlich auch niemand wissen kann. Das ist dann nicht kompatibel mit Regierungsverantwortung, die Wilders Partei eigentlich übernehmen müsste. Aber es entspricht dem bisherigen Kurs Wilders, immer in der Opposition bleiben, selbst dann, wenn man Teil der Regierung ist.
Ja, und jetzt gibt es wahrscheinlich Neuwahlen. Können Neuwahlen mehr Klarheit schaffen, in welche Richtung die niederländische Politik gehen könnte?
Wenig deutet im Moment darauf hin. Gemäß Umfragen scheint die neue Mittepartei NSC, neuer Gesellschaftsvertrag, zu zerfallen. Die Partei gehört immerhin zu den Siegerinnen der letzten Wahlen. Wilders fremdenfeindliche Partei für die Freiheit darf weiter auf rund einen Drittel der Stimmen hoffen. Insgesamt verschiebt sich wenig zwischen den drei Blöcken links, Mitte, rechts. Verschiebungen gibt es allenfalls innerhalb dieser Blöcke. Also Neuwahlen werden kaum andere klare Mehrheiten bringen im Parlament im Vergleich zu heute. Und immer gemäß Umfragen, die in den Niederlanden allerdings einen schlechten Ruf haben, weil eben die Parteilandschaft so zersplittert ist.
Es dauerte mehrere Monate, bis diese Regierung stand. Wie sind die Aussichten, dass es jetzt diesmal schneller geht, zumal die politische Lage in Europa ja weniger stabil ist als auch schon?
Also das sind wirklich keine guten Nachrichten für die niederländische Politik. Das Land ist seit Jahren politisch gelähmt, innenpolitisch wird seit Jahren kaum noch reformiert. Große Umweltprobleme wegen der Stickstoffbelastung in den Böden sind ungelöst, der Wohnungsbau lahmt, das Gesundheitswesen ist kaum noch zu finanzieren, auch das Rentensystem. Und dann sollte das NATO-Land ja auch die Verteidigungsausgaben massiv erhöhen. Es ist wirklich nicht absehbar, wie das alles gelingen soll. Fazit, die Niederlande reihen sich eigentlich in einen großen Kreis von EU-Staaten ein, die reformunfähig sind. Und das passt natürlich schlecht zur Anforderung, dass gerade in diesen rauen internationalen Großwetterlagen eine Regierung Handlungsfähigkeit zeigen sollte.
Danke, Charles Lieber, für diese Einordnung im Rendezvous. In Sachen Klimaschutz droht die Schweiz, das 1,5-Grad-Ziel zu verpassen. Jetzt präsentiert ein Zusammenschluss von Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisationen, wie die Schweiz sicher auf Kurs gebracht werden könnte. Dabei stellt sich eine Grundsatzfrage. Wie viel müsste die Schweiz eigentlich machen, um einen fairen Anteil am Klimaschutz zu leisten, weltweit gesehen? Christian van Burg.
Es ist wie bei einem Kuchen, den man aufteilt in einer Schulklasse. Kriegt jedes Kind ein gleich großes Stück? Oder kriegen diejenigen, die die ganze Woche schon Kuchen hatten und zusätzlich noch ein anderes Znüni dabei haben, entsprechend weniger? Der Kuchen, um den es beim Klimaschutz geht, sind die Verschmutzungsrechte. Konkret, welches Land darf pro Kopf maximal noch wie viel CO2 in die Luft blasen, damit die globale Temperatur nicht um mehr als 1,5 Grad ansteigt? Das Pariser Klimaabkommen sagt, wer über die vergangenen Jahrzehnte schon viel CO2 ausgestoßen hat und wer wirtschaftlich zu mehr fähig ist, soll entsprechend mehr für den Klimaschutz tun. Für die Schweiz heiße das:
Wir können an dieser globalen Aufgabe mehr leisten als andere Länder wegen den historischen Emissionen und auch wegen den wirtschaftlichen Fähigkeiten, die wir haben.
Das sagt Georg Klingler von Greenpeace im Namen der Klimaallianz. Nehme man das Jahr 1990 als Stichdatum für die historische Verantwortung, das ist das Jahr mit dem ersten umfassenden Bericht des Weltklimarates, dann sähe es schlecht aus für die Schweiz.
Wenn man jetzt die Wirtschaftskraft mit berücksichtigt und die Verantwortung ab 1990 mitzählt, dann hat die Schweiz das Budget schon 1999 aufgebraucht.
Nach dieser Berechnung, wie sie auch das wissenschaftliche Beratungsgremium der EU anwendet, überschreitet die Schweiz also ihr CO2-Budget seit einem Vierteljahrhundert. Berücksichtigt man die historische Verantwortung hingegen erst ab dem Pariser Abkommen 2015 und lässt die Wirtschaftskraft außen vor, so hat die Schweiz noch Verschmutzungsrechte in der Größenordnung von 260 Millionen Tonnen CO2.
Und diese Tonnen sind mit der aktuellen Klimastrategie des Bundes schon 2032 aufgebraucht.
So oder so müsse die Schweiz nun also den Turbo zünden und den Klimaschutz in den nächsten 10 Jahren rasend schnell voranbringen, sagt Klingler im Namen der Klimaallianz. Der Plan, den sie eben präsentiert hat, sieht weitreichende Maßnahmen vor. So sollen Öl- und Gasheizungen schnell ersetzt werden, es soll weniger neu gebaut werden, der Verkehr soll deutlich abnehmen und der Konsum generell gesenkt werden. Bei der Wirtschaft kommt dieser Masterplan schlecht an. Grundsätzlich sei zwar unbestritten, dass man auch in der Schweiz mehr machen müsse für den Klimaschutz, sagt Alexander Keberle vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse.
Aber ich muss ehrlich sagen, als ich den Plan das erste Mal gelesen habe, habe ich etwas geseufzt. Er ist in vielen Punkten sehr weitgehend und in seiner Gesamtheit befürchte ich, dass er die Polarisierung in dieser Frage eher etwas anheizt, denn zur Lösungsfindung beizutragen. Und das ist irgendwie schade.
Auch der Klimawissenschaftler Reto Knutti von der ETH Zürich hält den Masterplan der Klimaallianz für unrealistisch und politisch derzeit nicht umsetzbar. Und trotzdem, sagt er, müsse die Schweiz eindeutig mehr machen. Denn im Grundsatz betone die offizielle Schweiz, dass sie ihren fairen Anteil leisten und mehr Verantwortung als die Entwicklungsländer übernehmen wolle. In der Praxis aber zeige sich das nicht in den Schweizer Klimamaßnahmen.
Dieses Prinzip der Verantwortung ist in der UNO-Rahmenkonvention tief verwurzelt. Also die Schweiz sollte eine Vorreiterrolle übernehmen. Sie könnte das auch und sie hätte unter dem Strich wesentliche Vorteile, wenn sie das tut.
Wissenschaftlich sei es unterdessen völlig klar, dass das Ziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung überschritten werde.
Wir müssen froh sein, wenn wir 2 Grad noch halten können.
Und deshalb gelte es jetzt, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen. Die Politik müsse den Faden wieder aufnehmen und einen eigenen, realistischen Masterplan entwickeln.
Jerusalem, heilige Stätte der Christen, Juden und Muslime. Jerusalem, politischer Brennpunkt des Nahostkonflikts. Unter israelischer Herrschaft leben da auch Hunderttausende Palästinenserinnen und Palästinenser. Meist ist es recht ruhig, doch ab und zu kommt es zu Gewaltausbrüchen. Kürzlich etwa am Jerusalemtag mit dem Juden der Besetzung Ostjerusalems von 1967 gedenken. Rechtsgerichtete israelische Randalierer griffen in der Altstadt Palästinenser an. Das Gleichgewicht in der Stadt ist fragil, doch es gibt auch hoffnungsvolle Entwicklungen. Auslandredaktorin Anna Drechsel.
Ein Klassenzimmer in der Hebräischen Universität in Jerusalem. 12 palästinensische Frauen besuchen an diesem Nachmittag den Hebräischunterricht der Mittelstufe. Die Atmosphäre ist locker. Die Palästinenserinnen erzählen reihum, was sie am vergangenen Wochenende unternommen haben. Die beiden Lehrerinnen, eine Palästinenserin und eine Israeli, hören zu, diskutieren mit, korrigieren, schreiben neues Vokabular an die Wandtafel. Es wird viel gelacht. In der Pause erzählt die 48-jährige Iman, weshalb sie einmal pro Woche hierher kommt und Hebräisch lernt. Ich bin Köchin in einem Hotel in Westjerusalem. Es ist für mich sehr nützlich, Hebräisch sprechen zu können, sagt sie. Und die 40-jährige Hausfrau Hadil sagt, wenn sie jetzt in den Westen der Stadt gehe, verstehe sie die Leute, wenn sie angesprochen werde und könne antworten. In der eigenen Stadt die Sprache der Mehrheit nicht zu beherrschen und die Sprache der Stadtverwaltung, das schafft Verunsicherung. Wenn du weder Hebräisch noch Englisch verstehst, musst du zu Hause bleiben, sagt Hadil. Die Hebräischkurse werden von Lisan angeboten, einer Organisation, die von der Jerusalem Foundation finanziert wird, einer Stiftung, die eng mit der Jerusalemer Stadtverwaltung zusammenarbeitet und viele weitere soziale und kulturelle Projekte in der Stadt unterhält. Das Interesse palästinensischer Frauen an Hebräischkursen wird immer größer, ebenso das Angebot. Projektkoordinatorin bei Lisan ist die Palästinenserin Zahia Abu Ranam.
I started to work at Lisan because I want that another woman in East Jerusalem
get. Sie wolle, dass andere Frauen aus Ostjerusalem die gleichen Chancen hätten wie sie im israelischen Arbeitsmarkt und im Umgang mit den Behörden. Wir müssen einfach Hebräisch können, sagt die studierte Chemikerin.
We must know Hebrew.
Bessere Integration dank Sprachkenntnissen. Doch Jerusalem lebt mit einem grundsätzlichen Dilemma, wie Nir Chasson erklärt. Der israelische Journalist berichtet für die linksliberale Tageszeitung Haaretz.
Now the most important fact that one should know about Jerusalem is that 40% of the residents of the city of Jerusalem are not citizens of the state of Israel.
Die Palästinenser machten 40% der Stadtbewohner aus, seien aber nicht israelische Staatsbürger. Israel habe Ostjerusalem annektiert, den Palästinenserinnen und Palästinensern hier aber keine Staatsbürgerschaft gegeben. Das sei verrückt, sagt Chasson. Doch obwohl der israelische Staat die Palästinenser Jerusalems jahrzehntelang ignoriert und diskriminiert habe, würden diese mehr und mehr in die israelische Gesellschaft integriert. Israel hat um das besetzte palästinensische Westjordanland eine Mauer gebaut, die auch Ostjerusalem vom Westjordanland trennt. Das führte dazu, dass sich die Palästinenser in Jerusalem zwangsläufig stärker nach Israel ausrichteten. Die Mauer hat sie sozusagen in den israelischen Arbeitsmarkt und die israelische Gesellschaft gepusht. Es gibt viele Beispiele israelisch-palästinensischer Integration in der Stadt.
Lot of integration processes between Israelis and Palestinians in Jerusalem today.
Jerusalem habe sich dadurch verändert. Heute begegneten sich hier viele Israeli und Palästinenser auf Augenhöhe.
Every morning, tens of thousands of
Jeden Tag wachen Zehntausende Israeli und Palästinenser in Jerusalem auf, arbeiten zusammen und bringen sich nicht gegenseitig um.
And in most of the day they are not killing each other.
Stattdessen spielen sie zusammen Frisbee. Hussam Musa, palästinensischer Stadttourenführer, hat die Initiative ergriffen. Jeden Dienstag treffen sich Interessierte unterhalb der Altstadt zum Frisbee-Training. An diesem Abend sind es 10, im Alter zwischen 15 und 50, Frauen, Männer, Palästinenser, Israeli und Amerikaner.
Since we meet, we break that fear, like if you see there, that's the 15 years old boy.
Wenn wir uns beim Frisbee-Spielen begegnen, durchbrechen wir die Angst. Mein 15-jähriger israelischer Mitspieler lernt mich als normalen Menschen kennen, nicht als palästinensischen Dämon und umgekehrt. Und wenn der Junge später einmal Militärdienst leistet, kann er seinen Kameraden sagen, Palästinenser sind normale Menschen wie wir auch. Genau das will ich erreichen. Ich will das Denken der Menschen hier ändern.
So this is what I'm looking for, actually. To change the way of thinking here.
Der 35-Jährige im neongrünen Sportshirt möchte seine Initiative nicht als Koexistenzprojekt verstehen. Solange Palästinenser nicht gleiche Rechte hätten wie Israeli, gäbe es keine Koexistenz. Die beiden Gemeinschaften lebten in Paralleluniversen, bei allem Spaß, den er und seine Mitspieler zusammen haben. Der Journalist Nir Chasson blickt voller Sorge in die Zukunft Israels und Palästinas. Die Begegnungen zwischen Israeli und Palästinensern, die in Jerusalem und nur dort stattfinden, sie seien der einzige Lichtblick.
Anna Drexel. Jerusalem ist auch das Thema der neuesten Ausgabe von International. Und zwar geht es um ein besonders umstrittenes Bauprojekt, eine Gondelbahn zur historischen Altstadt. International finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Rendezvous, es ist 13 Uhr. Schweizer Förderstiftungen schütten pro Jahr 6 Milliarden Franken für gemeinnützige Zwecke aus. Das ist doppelt so viel wie bisher angenommen. Wie wichtig sind Stiftungen für die Schweiz? Die Geschäftsführerin von Swiss Foundations, Gabriela Schönenberger, ist zu Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Michael Wettstein.
Bei der sogenannten Individualbesteuerung hat sich das Parlament heute auf die Umsetzung geeinigt. Beim Kinderabzug bei der Bundessteuer ist der Ständerat dem Nationalrat und damit auch dem Bundesrat gefolgt. Künftig sollen beide Elternteile je die Hälfte der neu vorgeschlagenen 12'000 Franken abziehen können. Die Jahresteuerung in der Schweiz war im letzten Monat erstmals seit 4 Jahren negativ. Konsumgüter und Dienstleistungen kosteten also weniger. Konkret betrug die Teuerung im Mai minus 0,1%, wie der Bund mitteilt. In den Niederlanden ist die Regierung am Ende. Die rechtsnationale Freiheitspartei verlässt die Koalition. Das hat Parteichef Geert Wilders mitgeteilt. Hintergrund ist ein Streit über die Asylpolitik.
SRF Musikwelle.
Mit dem Crispin Zimmermann im Studio. Wobei, ich muss sagen, ich bin nicht alleine. Ich habe noch Franzi Haller vis-à-vis.
Ja, grüezi miteinander und hoi Crispin.
Und eigentlich sind wir 2+1, weil Franzi, die hat ihr Handy und in dem Handy inne hat es nochmal eine Person. Und der heisst Alfred. Und um den Alfred geht's in dieser Stunde. Wir gehen digital durch die Woche bei der SRF Musikwelle. Und in dieser